Domradio Reisen.
Unruhige Zeiten sind das, in denen wir da leben, politisch sowieso. Man denke nur an die Griechenland-Krise oder den Ukraine-Konflikt, aber auch ganz persönlich. Die meisten von uns, die hetzen von Termin zu Termin, versuchen sich mehr oder weniger erfolgreich am Spagat zwischen Job und Familie und sind alle allzeit erreichbar. Schnell nochmal Mail checken hier, ein paar WhatsApps schreiben da und alle 2 Minuten aufs Smartphone starren, ob nicht schon wieder irgendeine neue Nachricht angekommen ist. Kein Wunder, dass viele da regelrecht ausgehungert sind nach Stille, nach Innehalten, nach einfach mal die Seele baumeln lassen. Die Zeit vor Ostern, die Fastenzeit, die kann dabei helfen, sich auf solche Mußemomente zurückzubesinnen. Und es gibt tatsächlich auch Orte, an denen das zur Ruhe kommen leichter fällt als anderswo. Und einige dieser Orte wollen wir Ihnen heute vorstellen, solche Oasen für die Seele. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Ich bin Hilde Regenieter und als erstes, da gehen wir gleich ins Kloster Drübeck. Sie hören Domradio, die Sendung Reisen. Viele Jahrhunderte lang war das Kloster Drübeck ein Frauenkloster. Hier am Nordrand des Harzes, da lebten und arbeiteten im Mittelalter Benediktinerinnen, später dann evangelische Stiftsdamen. Und heute, da ist Drübeck eigentlich kein Kloster mehr, sondern ein evangelisches Tagungszentrum. Trotzdem hat sich die ganze Anlage samt alter Kirche und Garten eine richtig klösterliche Atmosphäre bewahrt. Und ganz besonders ist das im Haus der Stille zu spüren. Zwei Pfarrerinnen, die leiten dieses Haus und sie üben mit ihren Gästen Stille. Nicht ganz einfach für Menschen, die Lärm gewöhnt sind.
Sie machen sozusagen mit diesem Tag hier im Kloster fast sowas wie einen Entzug. Und das haben Sie schon an Ihren eigenen Reaktionen gemerkt. So ganz wohlig, ich weiß ja nicht. So ist das auch mit einem Entzug. Ja? Das bedeutet, Sachen zu lassen, die uns sonst am Funktionieren halten und zum Funktionieren helfen.
Es ist ein Sommermorgen über Kloster Drübeck. Irene Sonnabend, eine der zwei Pfarrerinnen, die das Haus der Stille leiten, sitzt mit ihren Gästen in einem der Äbtissinnengärten des alten Klosters. Im 18. Jahrhundert haben die Stiftsdamen diese Gärten angelegt, 5 kleine, schlichte Barockgärten von Mauern umgeben und nur von einer Gartenpforte durchbrochen. Eine Wiese, ein Gartenhäuschen, ein Baum, Bänke darunter. Dieses Gärtlein lenkt nicht ab, aber es lädt ein. Ein Rückzugsort damals für die Stiftsdamen, heute für Menschen, die die Stille suchen. An diesem Morgen liest hier Irene Sonnabend als Einstieg in Schweigen und Stille einen Text von Kierkegaard von 1850. Aktueller denn je wird darin der Lärm und das Mitteilungsbedürfnis als Krankheit beschrieben.
Oh, wofern man, wozu man sicherlich das Recht hat, bei der Betrachtung des gegenwärtigen Weltzustandes des ganzen Lebens sagen müsste, es liegt eine Krankheit vor. Und wofern ich ein Arzt wäre, falls also jemand fragte, was meinst du, muss man da tun? Ich würde antworten, das Erste. Die schlechthinige Bedingung dafür, dass man etwas tun kann, somit das Erste, was man tun muss, ist dies, schaffe Schweigen. Erwirke Schweigen. Man kann das heilende Wort nicht vernehmen.
Behutsam, freundlich spricht Irene Sonnabend die Gruppe an, spricht ihre Sprache, nimmt sie mit. Und dies ganz wörtlich. Der Garten des Klosters wird zu einem Erfahrungsfeld. Wie nehme ich meinen Körper wahr im Schweigen? Wie nehme ich die Stille wahr?
Ich sammle meine Aufmerksamkeit in der Atembewegung. Meine hin und her schweifenden Gedanken hole ich immer wie so an kleinem Band wieder zurück und sammle mich immer neu. Aha, mir ist bewusst, ich atme ein, mir ist bewusst, ich atme aus und zügle meine Aufmerksamkeit, indem ich sie im Atem behalte.
Mit wenigen Worten wird diese Übung zu einer Einführung in die Meditation. Körperwahrnehmung und Meditation sind wesentlicher Bestandteil der Angebote im Haus der Stille. Und darüber legt sich dann auch der klösterliche Tagesrhythmus des Ortes. Die schweigend eingenommenen Mahlzeiten, die Mittagsruhe und auch die 4 Gebetszeiten in der Kirche mit meditativen Gesängen und Impulsen.
Ich glaube, dass auch diese Art der Einkehrarbeit ganz wichtig irgendwo stattfindet, wo man wirklich auch die Erde unter den Füßen spüren kann. Also wo man sich mit den Kräften der Schöpfung auch
deutlich in Kontakt begeben kann. Die Klosterkirche ist natürlich ein ganz besonderer Raum, also ein über 1000 Jahre durchbeteter Raum. Das ist spürbar, ganz egal, wo man selber steht. Ich habe noch kaum jemand erlebt, der nicht das spüren konnte, was ein solcher Raum bedeutet.
Die kleine, schlichte Kirche mit ihrem wuchtigen Westwerk außen ist ein einladender und schützender Ort für alle Gäste, egal wie groß ihre Distanz zum Glauben ist. Und trotzdem aber für Pfarrerin Sonnabend ein klares Angebot, in Kontakt zu Gott zu treten.
Also niemand von uns besitzt Gott und es gibt viel Anmaßung im Sprechen von Gott. Trotzdem ist es eine Balance, offen und trotzdem deutlich zu sprechen. Also dieses Haus steht absolut auf dem Fundament des Christlichen, ja, dessen, was uns in den Evangelien als Schatz gegeben ist. Und wir versuchen in verschiedener Sprache, aber natürlich immer von diesem Kern her zu sprechen, zu arbeiten, Räume zu öffnen.
Kloster Drübeck ist ein Tagungshaus. Das Haus der Stille ist darin nochmal ein besonderer Ort mit eigener Kapelle und eigenem Meditationsraum. Hier wird nicht diskutiert oder musiziert, hier geht es allein darum, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst. Pfarrerin Sonnabend und ihre Kollegin haben auch eine therapeutische Ausbildung. Oft genug kommen Menschen, die wirklich Heilung suchen, ausgebrannt sind und nach Einzelgesprächen fragen. Und beide haben eine offene, sympathische Ausstrahlung, ganz so wie die sanfte Landschaft des Vorharzes, die ihren Teil zum Wohlbefinden beiträgt. Und so sind auch jene angetan von Ort und Angebot, die zunächst skeptisch sind gegenüber dem christlichen Absender und gegenüber der Einladung, still zu sein.
Ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück geschwiegen und mir ist es nicht immer leicht gefallen. Ich bin auch streng geblieben, obwohl die Verführung, das Handy anzuschalten, sehr groß war.
So ein paar Tage regen einen an, das Leben vielleicht etwas anders zu sortieren und sich mehr Ruhezonen zu gönnen, weil es für den inneren Menschen gut ist und auch natürlich dann auf die Umgebung ausstrahlt. Denn mit seiner eigenen Unruhe macht man ja die anderen auch irgendwie verrückt, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Und was gegen die eigene Unruhe tun können, gestresste Seelen eben im Haus der Stille im Kloster Drübeck. Stefan Quilips, der war dort. Und Drübeck, das liegt am nördlichen Rand des Harzes, nicht weit entfernt von so schönen Städten wie Wernigerode oder Halberstadt entfernt. Informationen finden Sie unter kloster-drübeck.de und im Haus der Stille, da werden regelmäßig Einkehrtage und Besinnungstage angeboten. Auch Einzelgäste sind da willkommen. Hier in Domradio Reisen, da stellen wir Ihnen heute ja Oasen für die Seele vor und besonders gut können stressgeplagte Großstädter ihre Seelen in der Natur baumeln lassen. Zum Beispiel im Gasteiner Tal im Salzburger Land. Dieses Tal, das gehört zum Nationalpark Hohe Tauern und das ist wirklich ein Paradies. Natürlich gibt es hier auch Abfahrtpisten und jede Menge Après-Ski-Gaudi, aber abseits der einschlägigen Wintersportorte wird es ganz schnell, ganz ruhig und ganz besinnlich. Und was könnte meditativer sein, als eleganten Hirschen im Tiefschnee beim Fressen zuzuschauen.
Hier, Schal, ihr kommt's her. Hä? Eins, zwei, drei, hier ist herbei.
Und sie kommen. Die Schatten am Waldesrand bewegen sich und kommen langsam durch das dichte Schneetreiben näher. Folgen den Lockrufen des Försters Thomas Tscherne. Wilde Tiere, genauer gesagt Rotwild. Hirsche, Hirschkühe, Hirschkälber. Thomas, der 19-jährige Sohn des Försters, wirft Futterrüben in den Schnee. Sein Vater verteilt Heu und Apfeltrester. Wer kann da schon widerstehen? So ein stattlicher Hirsch schon mal gar nicht. Immer näher kommt er und die anderen folgen ihm in sicherem Abstand. Und weil er der Forscheste ist, hat er auch den passenden Namen bekommen.
Der heißt Klassensprecher, weil er noch ein Kalb war. Und wir sind hier rum gewesen, ist dieser Hirsch immer als Erster gekommen. Wir sind im Füttergebäude gestanden und haben das Futter vorbereitet. Und er ist gekommen und hat uns dann sozusagen sagen wollen, wir sollten schneller machen. Und hat nachher immer Geräusche gemacht wie
Er ist ein dominanter Hirsch. Er braucht immer seinen eigenen Platz. Also er will nicht mit anderen Hirschen im gleichen Raum fressen.
Die anderen Hirsche respektieren zwar diesen Wunsch, aber nur eine kurze Zeit. Denn jetzt kommen auch sie näher. 10, 20, 30, 40, 50. Immer mehr Tiere kommen aus dem Wald, stapfen durch den tiefen Schnee dem nährstoffreichen Futter entgegen. Sie sind vorsichtig, aber nicht angstvoll. Ken Förster Czerny und sein Sohn verbinden ihre Stimmen und Geräusche mit etwas Angenehmem.
Ja, ja, weißt du was, gell?
Hier, tief im Angertal, auf 1750 Meter Höhe, ist im Winter ihr Zuhause. Hier fühlen sie sich sicher, denn in dieser Schutzzone werden sie nicht gejagt. Zudem kommt man im Winter nur zu Fuß, mit Schneeschuhen oder Tourenski hier hoch. Seit 19 Jahren füttert die Försterfamilie im Winter jeden Tag ihre Hirsche. Mittlerweile fahren sie zwar mit dem Motorschlitten hoch, doch früher hieß es steigen, egal bei welchem Wetter. Völlig selbstverständlich für Förstersohn Thomas.
Seit ich denken kann, bin ich hier jeden Winter heraufgekommen. Und wie wir angefangen haben, haben wir natürlich hier keinen Weg herauf gehabt. Und da haben wir zu Fuß gehen müssen. Manchmal hat es sogar bis Brusthöhe Schnee gehabt und da sind wir 3 Stunden oder so heraufgestapft. Und da war es damals noch zur Zeit so, da sind wir 4 Jahre heraufgegangen und haben eigentlich gesagt, wir gehen die Phantome füttern, weil wir nie irgendein Wild gesehen haben.
1, 2, 3, Hirsch herbei.
Also das werden jetzt rund, ja, an die 100 werden es sein. Davon werden rund 40 männliche sein und 20 Kälber. Jetzt kommen wir da gerade von rechts oben wieder eine ganze Partie runter.
Nach 4 Jahren haben wir nachher langsam gesehen, dass sie sich irgendwo im Waldrand zeigen. Nach 5 Jahren circa sind wir nachher offensichtlich am Fütterplatz gesessen, so dass sie uns einschätzen haben können, dass sie gesehen haben, wir sind hier, damit wir keine unberechenbare Gefahr sind für sie. Und dann sind sie spärlich auf uns zugekommen, also 100 Meter war nachher das Maximum und dann sind sie wieder abgesprungen. Ganz schnell essen und dann wieder weg.
Die Geduld hat sich gelohnt, denn mit den Jahren haben die Wildtiere Vertrauen aufgebaut. Mittlerweile kommen sie bis auf Armesbreite heran und manchmal darf Thomas sie sogar kurz anfassen. Der große Hirsch, der sich dem Förstersohn jetzt nähert, hat ein überaus stattliches Geweih. Und wunderschöne bernsteinfarbene Augen, schwärmt Thomas. Deswegen hat der 12-jährige Hirsch auch den Namen Bernstein bekommen. Im Laufe der Jahre sind nur wenige der Tiere namenlos geblieben, erklärt Vater Thomas.
Ja, der Storker, Storker. Also wir haben fast allen Namen gegeben, wenn wir sie anfangen können zu unterscheiden. Und wir können sie dann teilweise ebenso wie beim Klassensprecher noch ihren Verhalten unterscheiden, schon als Kleiner sind. Dann haben wir einen Knicker, das ist ein Spießer, ein Einjähriger, der hat eine Knorpeldeformation, einen kleinen Geburtsfehler am Ohr. Da ist das Ohr sozusagen, das Ohrspitzel steht nach hinten weg. Und ansonsten geben wir ihnen Eigenschaftsnamen, zum Beispiel einen Raufbold gibt's.
Es schneit dicke weiße Flocken und die Hirsche wirken in diesem diffus weißen Schneeflockenlicht schemenhaft geheimnisvoll. Traumgestalten, die beim Näherkommen immer mehr Form annehmen, immer imposanter werden. Förster und Sohn stehen inmitten dieser großen Rotwildschar, verteilen das Futter mit ruhigen Bewegungen. Stattliche Geweihe neigen sich dem leckeren Heu entgegen, ungestört, angstfrei, friedlich. Mensch und Wildtier in stiller Symbiose. Kein Wintermärchen, sondern ein reales Naturerlebnis, das in seiner stillen Einfachheit schöner nicht sein könnte.
Sie interessieren die Menschen irgendwie, also sie kommen her und mustern die Menschen und beobachten sie genau, wie sie sich verhalten.
Thomas geht noch zur Forstwirtschaftsschule. Danach will er Wildökologie studieren. Die Hirsche gehören zu seinem Leben, seit er denken kann. Angst vor den großen Tieren mit ihren stattlichen Geweihen hat er nie. Aber
Respekt habe ich vor den Tieren. Also es sind die majestätischsten Tiere, die ich kenne. Also der König des Waldes für mich.
Und Respekt vor dem König des Waldes hat nicht nur der Förstersohn, sondern auch meine Kollegin Barbara Wiedemann gehabt. Die hat zum ersten Mal in ihrem Leben eine Rotwildfütterung aus nächster Nähe gesehen und dabei den imposanten Hirschen samt ihren Frauen und Kindern Auge in Auge gegenübergestanden. Sie hören das Domradio, die Sendung Reisen. Viele Pilgerwege in ganz Europa, die führen nach Santiago de Compostela im spanischen Galizien. Und für die Österreicher zum Beispiel läuft ein solcher Jakobswegabschnitt von Vorarlberg aus quer durch die Ostschweiz. Der sogenannte Appenzeller Weg, der startet im Wallfahrtsort Rankweil in Vorarlberg, ganz nah am Rhein, ganz nah an der Schweizer Grenze gelegen. Und genau über diese Grenze hinweg geht es dann weiter in die Schweizer Voralpen, ins Appenzeller Land. Und dort, mitten in Appenzell, da liegt ein stilles Kloster. Die einstigen Ordensfrauen, die haben es längst verlassen. Dafür steht es jetzt als Herberge für Pilger offen.
Knapp 2 Stunden vor Appenzell und nach schon gut 5 Stunden Fußmarsch begrüßen die Mittagsglocken von Eggerstanden den Wanderer. Von hier an ist alles irgendwie nur noch grün. Verstreut liegen die Höfe in den sanft geschwungenen und saftigen Wiesen. Den ganzen Sommer über wird gemäht. Es ist ja auch die Heimat des Appenzeller Käses. Dann das bunte Städtchen Appenzell selbst. Und wer als Pilger im Tourismusbüro nach einer Herberge fragt, der wird gleich rübergeschickt ins Kloster.
Und Klosterfrauen sind immer an der Wand nachgehockt. Und jede hat Schubladen gehabt mit dem Essbesteck. Mal dort schauen. Und jede Klosterfrau hat ihr eigenes Messengabelbesteck immer müssen da vorne abwäschen am Trag und geht wieder versorgen. Mit Schubladen und das andere.
Margret Fischli erzählt im heimischen Dialekt von den Kapuzinerinnen, die hier im Kloster Maria der Engel lebten, es aber 2008 nach fast 400 Jahren aufgeben mussten. Weit fort können die Schwestern aber noch nicht sein, denn alles macht den Eindruck, als hätten sie gestern hier noch gelebt, gearbeitet, gebetet. Nichts wurde verändert. Im holzvertiefelten Refektorium stehen noch die Esstische an der Wand entlang. Jede Schwester hatte ihren Platz. In der Schublade vor sich hatte sie ihre Essutensilien. An der Wand hängt noch das Board mit den Namensschildern der Schwestern zwecks der täglichen Aufgabenverteilung. Eines aber ist anders als früher. Es ist nur ein Tisch für das Frühstück gedeckt.
Das Kloster ist offen für Jakobspilger. Dann haben wir Tage der Stille. Wir haben Exerzitien. Wenn ein Mensch eine Auszeit möchte haben, kann es hierher kommen und für längere Zeit bleiben.
Jakobspilger, die von Rankweil über den Appenzeller Weg herkommen, können hier im leeren Kloster übernachten. Manchmal kehren Gruppen ein für Exerzitien. Dass die Zeit hier stehen geblieben ist und nichts verändert wurde, wird vor allem in den Zimmern oder besser Zellen deutlich.
Also eine Zelle besteht aus einem Bett, einem Kasten, einem Nachttischli und einem Licht. Und mehr geht's nicht.
Das heißt auch für die Pilger Dusche und WC nicht am Zimmer.
Nein. Und jetzt läutet es. Das bedeutet für mich, ich muss sofort.
Ein Bett, ein Kasten, also ein Schrank, ein Nachttisch und ein Licht. Mehr steht nicht in der kleinen Zelle. Am Fußende des Bettes hängt noch ein Andachtsbild. Am Kopfende hängen schützend Rosenkranz und Kreuz. Gefüllt ist die Zelle mit Stille. Durch das kleine Fenster dringt allenfalls ein Glockenschlag herein.
Ach, das ist die Toilette.
Über den knarzenden Gang hinweg finden sich irgendwo Waschbecken, Toiletten und Duschen. Und es gibt ein Gästezimmer, in das früher von außen Gäste hereingeführt wurden. Nur hier durften die Kapuzinerinnen Besuche empfangen. Allerdings saßen die Schwestern dazu in einem Nebenzimmer. Ein Gitter trennte sie von ihrem Besuch. Hier trugen Gäste ihre Bitten vor, Einheimische zahlten ihren Pachtzins, hier reichten Verwandte auch mal ein Neugeborenes durch das Gitter, damit die Schwestern es berühren und segnen konnten.
Und dann haben sie hier den Austausch gemacht, eben vom Pachtzins oder wenn sie Probleme hatten, Gespräche oder schöne Erlebnisse, wenn neben aus der Verwandtschaft ein Kind bekommen hat, dann haben sie auch hier hochkommen und das Kind auch zeigen.
Das ist nochmal auf Deutsch. Wenn's Ich bin nicht verstanden.
Wenn jemand aus der Verwandtschaft ein Baby bekommen hat.
Margret Fischli, die in Appenzell groß wurde, übersetzt netterweise ihr Appenzeller Deutsch. Durch all die stillen, aber vom Holz erwohligen Gänge führt sie zu Kapelle und Krankenzimmern und schließlich zum Schultrakt. Ganz abgewandt von der Welt lebten die Schwestern nämlich nicht. Sie bauten im Laufe der Zeit eine Schule ans Kloster an und aus und gaben fast 200 Jahre lang Mädchen Unterricht.
Und als dann das zweite Schulhaus gebaut wurde und dann das dritte und die Schwestern ja nicht nach draußen gingen, haben sie einen Übergang gebaut ins Schulhausgebäude. Und wenn die Schwestern Schule gaben, kamen sie hier und gingen dort drüber.
Bis zurück ins frühe 19. Jahrhundert reicht der Schulbetrieb des Klosters, belegt durch ein dickes Buch in der Bibliothek. Darin sind seit jener Zeit die Schülerinnen aufgelistet und manche Appenzellerin von heute findet sich noch in den Listen. Ganz selbstverständlich liegt die Chronik dort, so als hätte gestern noch eine Schwester darin geschrieben. So ist das auch gewollt. Der Pilger, der hier Herberge sucht, soll ganz in die klösterliche Atmosphäre eintauchen können mit all ihrer Stille und Einfachheit. Als die Schwestern ihr Kloster verließen, haben sie es einer Stiftung übergeben, die fortan für das Kloster als Herberge Sorge trägt. Es soll ein offenes Kloster sein.
Also die Schwestern schauen natürlich schon auf dieses Gebäude und sie wollen es auch erhalten, so wie es ist. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt einen neuen Raum einrichten, sondern es soll so bleiben, wie es. Die Zellen sollen auch zeigen, wie es.
Margret Fischli, die an diesem Tag unauffällig und sympathisch ihren Dienst tut, liebt diesen Ort, dessen Stille zwar heftig sein kann, die aber dem Pilger vor allem Wärme und Geborgenheit vermittelt.
Was mich motiviert, ja, das ganze Gebäude und die Geschichte, die Arbeit, den Kontakt mit den Menschen und natürlich eine Stufe höher für den lieben Herrgott da zu sein.
Also, wenn Sie sich tatsächlich mal als Pilger auf den Weg machen durch die Ostschweiz auf dem Appenzeller Weg, dann sollten Sie unbedingt mitten in Appenzell im Kloster Maria der Engel einkehren. Das tut nicht nur der Seele gut, sondern auch Ihrem Geldbeutel. Alles ist klösterlich einfach. Das Frühstück für den weiteren Weg ist dagegen reichlich und gut. Stefan Quielitz hat das Ganze ausprobiert und davon hier in Domradio Reisen erzählt. Sie hören Domradio, die Sendung Reisen, und wir sprechen jetzt über den Berg Manaslu in Nepal. Stolze 8163 Meter ist er hoch, damit der achthöchste Berg der Welt und einer der legendären 14 Achttausender dieser Erde. Ganz oben rauf auf den Gipfel, das ist wirklich was für Hardcore-Profis, aber man kann ihn auch umrunden. Der sogenannte Manaslu-Trek, der führt in 2 bis 3 Wochen um die Bergspitze herum, und bei mir im Studio ist jetzt eine junge Frau, die genau diese Tour im vergangenen Herbst gemacht hat. Luisa Pfeifenschneider heißt sie. Luisa, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Luisa, du hast dich zusammen mit deinen Eltern und deiner Schwester auf den Weg gemacht, aber nicht nur ihr habt euch nämlich Hilfe dazu geholt. Warum?
Genau, wir hatten einen Mountain Guide, also einen Führer, der sich sozusagen gut in den Bergen auskannte, der uns auch viel über die Berge erzählen konnte. Und der hat uns dann erstmal den Weg natürlich gewiesen, und dann in Krankheitsfällen konnte der uns auch zur Seite stehen und sagen, wie es jetzt weitergeht und wie wir das am besten machen können jetzt und wie wir sozusagen diese Tour schaffen. Und dann hatten wir noch Träger, die sozusagen unser Gepäck getragen haben. Das hätten wir ohne die auch gar nicht geschafft.
Was auch damit zu tun hat, dass ihr da unheimlich hoch unterwegs wart. Ihr wart natürlich nicht auf 8000 Meter, klar, aber wie hoch wart ihr unterwegs?
Die höchste Stelle war 5300 Meter hoch, und das hört sich jetzt vielleicht nicht so hoch an. Aber
ich finde schon. Für europäische Verhältnisse ist das wahnsinnig
ja,
hoch.
Ja, genau.
Ne?
Für uns war das schon ziemlich hart, also für unsere Träger, die sind da hochgejoggt mit Flipflops, aber wir mit voller Montur echt sind da hochgekommen. Also die Luft wird da schon ziemlich dünn, und das ist auch echt sehr, sehr anstrengend. Da muss sich der Kreislauf auch erstmal dran gewöhnen. Also teilweise kommt dann auch eben die Höhenkrankheit auf, die wir zum Glück da nicht hatten.
Was war das denn für eine Landschaft, die ihr da durchwandert habt?
Die Landschaft hat sich natürlich auf dem Weg sehr schön verändert. Also am Anfang sind wir noch durch Wälder gegangen, und dann kamen Tannenwälder und immer kargere Landschaften. Und am Ende sind wir wirklich durch Geröllfelder gewandert, und teilweise waren dann da Schneefelder, und man stand wirklich so direkt neben den 8000ern. Also es wurde immer karger und lebloser eigentlich. Und oben dann auf dem Pass, der 5300 Meter hoch war, war wirklich gar nichts mehr. Also kein Grashalm, keine Pflanzen wuchsen da mehr.
Also von bis alles dabei. Wo habt ihr geschlafen? Was waren eure Unterkünfte?
Also wir hatten immer Etappen von so 6 bis 8 Stunden. Die letzte Etappe war tatsächlich 12 Stunden lang, weil wir da ziemlich fertig waren. Und am Ende dieser Etappe war immer eine Art Hütte, wo man übernachten konnte. Da wurde man dann auch verpflegt, also hat Tee bekommen und eine warme Mahlzeit und am Morgen auch gefrühstückt. Und das waren immer sehr einfache Unterkünfte mit ganz einfachen Betten und Toiletten, die jeder halt benutzen konnte. Teilweise noch Duschen dabei, aber ganz oben dann auch nicht mehr. Da war es dann auch viel zu kalt zum Duschen.
Da wart ihr ja dann, glaube ich, in so einer Art Basislager und habt im Zelt übernachtet. Und du hast mir erzählt, als du dann morgens das Zelt aufgemacht hast, da hat es dich überwältigt.
Genau, das war eigentlich so der schönste Tag. Da sind wir nämlich um 3 Uhr morgens aufgewacht in diesem Zelt. Und man machte dieses Zelt auf und stand vor einer Kulisse aus weißen Bergen, die so nah und doch irgendwie so fern erschienen sind. Und wir haben erstmal wirklich 5 Minuten da gestanden und das einfach nur genossen, bevor wir losgegangen sind. Also es war eine total klare Nacht, Vollmond war es da, deswegen wurden die Berge ganz schön angestrahlt und trotz Vollmond unglaublich viele Sterne. Also das war wirklich unglaublich, wir konnten unseren Augen kaum trauen.
Das klingt ganz, ganz toll. Insgesamt wart ihr 16 Tage lang unterwegs, glaube ich, Ne? Mhm. 16 Tage ohne Smartphone, ohne Internet, ohne Facebook. Wie war das denn?
Genau, das war etwas, was ich am Anfang sehr unheimlich fand, weil ich, glaube ich, so im normalen Alltag auch relativ viel am Handy bin und so bei Facebook unterwegs und ja oft meinen Freunden schreibe, hey, wie geht's einfach mal so, ohne jetzt da irgendwie einen Hintergrund. Aber dann ist mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen, dadurch, dass meine Freunde auch irgendwie wussten, dass ich nicht antworten konnte. Und ich habe es auch einfach nicht gebraucht und dann auch nicht vermisst. Also es gab kein Internet, keinen Empfang, gar nichts. Man konnte nicht mal irgendwie ein Lebenszeichen von sich geben. Also irgendwie habe ich das dann auch genossen, dass man nicht ständig diesen Druck hatte, aufs Handy zu schauen und ständig was vibriert hat. Am Anfang hat man da so Phantomerscheinungen, dass das Handy noch klingelt oder vibriert oder so. Aber das ist dann auch irgendwann weggegangen und es war ja die Ruhe selbst.
Wir stellen ja heute in unserer Sendung Oasen für die Seele vor. Würdest du sagen, dass der Manaslu und die Berge da drumherum, da wo ihr gewandert seid, auch so eine Oase für die Seele sind?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich habe ich da festgestellt, dass Stille nicht nur sozusagen ja das Fernbleiben von Geräuschen ist, sondern auch die Stille in einem selbst. Also dass man ein Ziel hat, das ist nämlich das Ziel, zu dem man halt geht. Man muss einen Schritt vor den anderen setzen. Das ist so, dass ja, dass man mit sich selbst irgendwie im Reinen ist und nicht ständig planen muss, wo muss ich jetzt hin und ständig die To-Do-Liste im Kopf hat. Also man hat ein Ziel und das ist eben ja der Endpunkt der Reise. Und ja, sonst ist da nichts. Also man muss nicht ständig auf sein Handy gucken, man muss nicht die neueste Fernsehsendung einschalten. Das ist einfach so die Ruhe in einem selbst.
Wie war das dann, als ihr endlich angekommen seid, nach 16 langen Tagen und viel Anstrengung und Entbehrung?
Ja, tatsächlich hat man sich dann natürlich auch gefreut, dass man am nächsten Morgen nicht schon wieder um 5 Uhr aufstehen musste. Und über eine warme Dusche hat man sich natürlich gefreut und normales Essen, weil das ja sehr karg da oben ist. Und ich habe dann auch erstmal meinen Freundinnen geschrieben, wie es so war. Und
aha, da kam das Smartphone dann gleich wieder ins Spiel.
Natürlich, also wir hatten da nämlich die Geschichte, dass da ein Schneesturm war, deswegen musste ich auch erstmal sagen, dass ich sozusagen noch lebe. Das war auch ja ein bisschen unheimlich, dass die gar nicht wissen, wie es mir geht und so weiter. Hatte ich erstmal 10 neue Nachrichten, lebst du noch und wie ist es und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt in den Tagen danach, ich habe es irgendwie gar nicht mehr so sehr gebraucht wie vorher, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass man auch ohne kann.
Als letzte Frage würde ich gerne noch wissen, ob dich diese 16 Tage da hoch oben in den Bergen Nepals irgendwie verändert haben, ob du das Gefühl hast, das hat irgendwas mit mir gemacht.
Ich glaube schon. Also ich glaube, ich lebe jetzt im Alltag bewusster. Früher war ich ein Mensch, der sehr viel gemacht hat, der ständig neue Termine hatte und auch irgendwie ein bisschen unglücklich war, wenn mal nichts los war und dann einfach nur so rumgesessen habe. Aber jetzt inzwischen denke ich mir, lieber ein Ziel und das dann wirklich verfolgen und wirklich wahrnehmen, als dann 10.000 Ziele, die man irgendwie nur so mit halbem Herzen verfolgt. Also ich glaube, so bewusster leben und sein Leben eigentlich ruhiger angehen als vorher.
Luisa Pfeifenschneider war das über Erfahrungen der Stille in Nepal. Da war sie mit ihrer Familie auf dem Manaslu-Trek unterwegs, hat bezaubernde Berglandschaften gesehen und über 2 Wochen lang auf Smartphone und Internet verzichtet. Danke, Luisa. Und jetzt habe ich noch einen sehr schönen Text für Sie über den Reichtum der Stille.
Ein Text von Reinhold Stecher aus »Schauen, was hinter den Bergen haust«. Gedanken zum tieferen Sinn des Wanderns. Der Reichtum der Stille. Unsere Welt ist laut. Es geht nicht anders. Wer in der Stadt lebt oder an der Flugschneise oder neben der Autobahn, ist von Lärm eingehüllt. Unzählige Unterhaltungsformen sind nicht mehr musisch beschwingt, sondern akustisch betäubend und gehörschädigend. Man muss sich gegen den Lärm wehren. Kilometerweit begleiten uns schon auf der Autobahn Lärmschutzwände, hinter denen sich die Landschaft versteckt. Dem Wanderer eröffnen sich Räume der Stille, auch heute noch. Da gibt es einsame Kare, in denen man höchstens einen Dohlenschrei, das Bähen eines Bergschafes oder einen fernen Steinschlag hört. Es gibt immer noch Bergwiesen, die nur ein wenig Insektengesumm oder einen Hauch streichenden Windes zulassen. Die Laute der Natur haben selten etwas schrill, kreischend, aufdringliches. auch das Rauschen des Wasserfalls oder eines Bergbachs bleibt vornehm und beruhigend. Und ein ganz still in der Sonne liegender Bergsee, in den die Firne hereingrüßen, ist eine Therapie.
Sie gehören ganz selbstverständlich zu unseren Kulturlandschaften dazu, die Wegkreuze und kleinen Kapellen am Wegrand, über die Jahrhunderte hin dorthin gesetzt. Zeichen tiefer Frömmigkeit und vor allem die Bauern waren es, die über all die Jahrhunderte auf ihrem Land solche Kapellen gebaut haben, meist weil ein Unglück geschehen war oder verhindert wurde oder ein Gelöbnis abgelegt. Im österreichischen Großaaltal, da stehen auffällig viele solcher kleinen und gut erhaltenen Kapellen, nach wie vor in Privatbesitz und ganz liebevoll gepflegt. Manche stehen etwas versteckt, andere prägen auf grünen Wiesen und Almen das Bild des Tales. Ein Wanderweg, der verbindet 11 dieser Kapellen, und eine Broschüre mit Texten zu jeder Kapelle lädt zum Verweilen und Meditieren ein. Erfunden hat diesen Kapellenwanderweg eine Wirtin aus dem Tal.
Leihreitingkapelle, Bichelkapelle, Fieglerkapelle, Griesbichelkapelle, Schappachkapelle, so heißen sie die kleinen Kapellen im Großaaltal. Mitten in den Blumenwiesen oder auch im hohen Schnee erzählen sie von jahrhundertealter Frömmigkeit. In Abständen von gerade mal 1-2 Kilometern reihen sie sich von Großaal aus das Tal hinauf bis ans Ende, bis zum Einstieg in den Nationalpark Hohe Tauern. Gut 17 Kilometer misst der Wanderweg, der die Kapellen miteinander verbindet. Die Skizze einer kleinen weiß-roten Kapelle vor einer strahlend gelben Sonne dient als Wegweiser.
Und ich habe das für eine gute Idee gefunden, jeder Kapelle einen Gedanken zuzuordnen, den man dann in der Ruhe der Kapelle lesen kann und dann mit auf den Weg nimmt und beim Gehen dann für sich aufarbeitet oder was man immer dazu für ihre Gedanken dann für sich verinnerlicht.
Helga Zraunig ist die Wirtin des Almrösel-Hotels in Hütschlag, einem kleinen, beschaulichen Ort auf halber Wegstrecke des Kapellenwanderweges. Sie hatte die Idee zu diesem Weg. In einem kleinen Begleitheft mit Informationen zu jeder Kapelle und einer Wanderkarte hat sie 10 gute Wünsche formuliert, angelehnt an die 10 Gebote.
Ja, geboren wurde zuerst die Idee, dass ich die 10 Gebote in 10 gute Wünsche umformulieren wollte und gemacht habe, um den Menschen einen anderen Zugang dazu geben zu können. Dann auf meinem Weg, auf dem Jakobsweg, ist dann die Idee geboren, daraus einen Weg zu machen. Und zu Hause habe ich dann die Möglichkeiten gesucht und die haben sich in den Kapellen angeboten, die sehr zahlreich im Tal vorhanden sind.
Helga Zraunig will die Kapellenwegwanderer ermuntern, einmal Acht zu geben auf den eigenen Lebensweg. Ihre eigene Lebensgeschichte regte sie dazu an. Als Kind hatte sie mit Asthma zu kämpfen. Das Thema Gesundheit wurde zu ihrem Thema. Vor gut 10 Jahren absolvierte Helga Zraunig den Universitätslehrgang Gesundheit und Fitness. Das Thema ihrer Abschlussarbeit war ungewöhnlich: Religion und Gesundheit. Damals hatte sie schon die 10 Gebote in gute Wünsche umformuliert.
Wir sind jetzt da beim Fieglerbauern hier oben. Der liegt ein Stück oben im Tal. Man hat eine herrliche Aussicht. Die Kapelle ist der Mutter der Gnaden gewidmet. Sehr schön und neu renoviert. Wunderbarer Blumenschmuck rundherum. Also wirklich sehr, sehr gepflegt. Und da sieht man auch die Liebe der Besitzer zur Kapelle. Die Kapelle ist dem dritten Wunsch gewidmet. Du sollst den Tag des Herrn heiligen oder ich wünsche dir immer wieder, und das aber auch regelmäßig, Zeit zu finden für dich, wo du all das aufarbeiten kannst, was sich im Laufe der Woche oder der Tage angesammelt hat, und so einen heilsamen Tag für dich daraus zu machen.
Hier bei der Fieglerkapelle hat der Wanderer 4 sanfte Kilometer hinter sich. Aber natürlich gibt es auch kleinere Steigungen und Abstiege, wie es sie ja auch sonst im Leben gibt. Mit ihrer Idee zum Kapellenwanderweg konnte Helga Zraunig den Tourismusverband Großalt schnell überzeugen. Auch die Bauern machten mit, auch wenn man sich auf die Wegstrecke selbst nicht immer sofort einigen konnte. Und auch der örtliche Pfarrer, an dessen Kirche in Großall der Wanderweg beginnt, schrieb für jede Kapelle noch kleine Impulse zum Nachdenken in das kostenlose Begleitheft hinein.
Ja, dieses Stück Weg jetzt da den Bach entlang, der da so leise im Hintergrund plätschert, das ist ganz ein besonderes Stück Weg für mich. Ich kann es nicht erklären, warum. Er hat einfach was. Und man muss zwar zuerst einmal ein Stück Weg in Kauf nehmen, was nicht so ganz schön ist, aber dafür wird man hier wieder belohnt. Und so ist es im Leben auch oft.
Der Kapellenwanderweg über die Wiesen, an Bächen entlang, durch Dörfer hindurch, dient allein schon durch das Gehen der Gesundheit. Das immer erneute Eintreten in die kleinen, stillen Kapellenräume vermittelt zudem eine tiefere Art der Heilsamkeit. Die Impulse für ein achtsames Leben, die 10 guten Wünsche, helfen dabei. Klein sind sie, aber jede Kapelle hat ihren ganz eigenen Charakter. Und am Ende, oben im Tal, steht eine 11., die weiße Pertil-Kapelle, errichtet als Dank für eine glückliche Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg.
Die Dankbarkeit ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil für die Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit, glaube ich, ist wieder ein sehr wichtiger Teil für den Frieden überhaupt.
Der Kapellenwanderweg im Großaaltal. Stefan Quielitz, der ist hier mit Helga Zraunig gegangen, die Idee dazu hatte. Das war Domradio Reisen. Meine Zeit am Mikrofon, die ist jetzt fast vorbei. Ich verabschiede mich mit einem Hinweis in eigener Sache. An diesem Sonntag, da startet nämlich eine neue Reihe hier bei uns im Domradio. Kantika heißt sie. Geistliche Komposition zum Kennenlernen. Immer in der Zeit von 6.30 Uhr bis 7 Uhr können Sie die künftig hören. Mein Name ist Hilde Regeniter. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag noch. Machen Sie es gut.